Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor dem G20-Gipfel in Kanada hat Bundeskanzlerin Merkel den deutschen Sparkurs verteidigt. Der Schuldenabbau sei für nachhaltiges Wachstum unabdingbar, wies sie Kritik aus den USA zurück. Konfliktstoff sieht Merkel bei dem Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auch in der Frage, wie die Banken an den Kosten der Finanzkrise beteiligt werden können. Morgen kommen in Kanada zunächst die Staats- und Regierungschefs der 7 größten Industrienationen und Russlands zusammen, die G8. Übermorgen dann die G20-Staaten.
An einem wird es diesem Gipfel wohl nicht mangeln, Stoff für Konflikte. Das geht schon beim Thema Konjunktur los, machte die Kanzlerin kurz vor dem Abflug noch einmal deutlich. Denn statt die Wirtschaft mit immer neuen Milliardenspritzen zu versorgen, will sie lieber den Haushalt sanieren.
Es gibt andere, die die Ausstiegsstrategien noch nicht so sehen, wie wir das sehen. Und ich denke, es wird sehr fruchtbare, aber durchaus auch kontroverse Debatten zu diesem Thema geben.
Viel Streitpotenzial hat auch die Frage nach dem Umgang mit der Finanzbranche. Eine Bankenabgabe immerhin wollen Deutschland und die USA erheben. Eine Steuer für die Finanzmärkte dagegen ist umstritten. Da müsse sich die Kanzlerin durchsetzen, fordert die Opposition.
Frau Merkel muss ihren Worten auch Taten folgen lassen, insbesondere was die Besteuerung von Spekulationen betrifft. Da muss was kommen, das kann nicht einfach unterm Tisch verschwinden.
Die USA äußern sich ja auch zur Frage, was wir tun sollen. Ich glaube, dass man an der Stelle Richtung Obama eine klare Botschaft zurücksenden muss. Wir erwarten, dass der Finanzmarkt jetzt wirklich geregelt wird.
Notfalls, so sieht es jedenfalls Angela Merkel, müssten die Europäer eine Steuer eben im Alleingang einführen. Nachgedacht habe man über das Thema jetzt genug.
Fast 2 Jahre sind seit dem Ausbruch der Finanzkrise vergangen und auf 3 G20-Gipfeln haben die Staats- und Regierungschefs über die Konsequenzen beraten, bisher weitgehend erfolglos. Der Druck auf Angela Merkel, diesmal nicht mit leeren Händen ins Kanzleramt zurückzukommen, ist größer denn je.
Nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts gegen die Tarifeinheit werden die Rufe nach einer gesetzlichen Regelung lauter. Vertreter von CDU, SPD, Arbeitgebern und Deutschem Gewerkschaftsbund wollen so konkurrierende Tarifverträge in Unternehmen verhindern. Bislang sind solche Vereinbarungen die Ausnahme. Es gibt sie aber etwa in Kliniken oder bei der Bahn. Die Erfurter Richter hatten das jahrzehntealte Prinzip, ein Betrieb, ein Tarifvertrag, gestern gekippt.
In deutschen Fabriken unterbrechen fast nie Streiks die Produktion. Denn während im Ausland viele kleine Gewerkschaften nebeneinander für höhere Löhne der Beschäftigten streiten, passiert das hierzulande meist nur einmal durch eine große Gewerkschaft. Ihr Tarifvertrag gilt dann für alle Arbeitnehmer. Doch laut Bundesarbeitsgericht widerspricht diese Tarifeinheit der Gleichbehandlung kleiner Gewerkschaften. An diesem Urteil heute Kritik.
Es geht um Friedenspflicht in den Betrieben. Das muss gewährleistet sein. Es kann nicht sein, dass jeder für sich anfängt zu streiken und damit Betriebe oder gar andere Zweige permanent lahmgelegt werden.
Schon vor der Verkündung hatten DGB und Arbeitgeber vor einer solchen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts gewarnt. Gemeinsam mit Unionspolitikern drängen sie nun darauf, das bisherige Prinzip im Tarifvertragsgesetz verbindlich vorzuschreiben.
Das trägt dann dazu bei, dass die Tarifeinheit manifestiert ist, endlich manifestiert ist und gewährleistet bleibt.
Doch im Arbeitsministerium prüft man noch und auch im Justizministerium will man keine schnellen Korrekturen.
Das muss man erstmal wirklich in Ruhe überlegen, denn es ist ja jetzt eine andere Weichenstellung erfolgt. Von daher verbietet sich auch eine vorzeitige Festlegung.
Da sieht die Opposition Regierungsversagen.
Alle wissen, was zu tun ist. Der BDA, der DGB, viele Fachpolitiker über alle Fraktionen hinweg. Nur die Bundesregierung tut so, als habe sie dieses Gerichtsurteil überrascht.
Zahlenmäßig könnte es im Bundestag eine Mehrheit für eine Gesetzesänderung geben. Doch ob sie kommt, ist offen. Denn Experten verweisen auf das Grundgesetz und auf die sogenannte Koalitionsfreiheit, die auch die Rechte kleiner Gewerkschaften schützt.
Eine Frauenquote soll den Anteil weiblicher Führungskräfte in Firmenvorständen erhöhen. Die Justizminister von Bund und Ländern wollen dafür die gesetzlichen Möglichkeiten prüfen. Geplant ist eine schrittweise steigende Quote für börsennotierte Unternehmen. In den 100 größten deutschen Firmen sind weniger als 1% der Vorstände weiblich. Das hat jüngst eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ergeben. Der Kommandowechsel an der Spitze der NATO-Truppen in Afghanistan wird keinen Strategiewechsel nach sich ziehen. Das haben US-Präsident Obama und die NATO-Führung klargestellt. Obama hatte McChrystal gestern entlassen, weil dieser sich abfällig über die Regierung geäußert hatte. Nachfolger wird General Petraeus.
Als der Präsident mit seinem renommiertesten General vor die Presse trat, war die Entscheidung klar. Er sei dankbar, so Obama, dass David Petraeus diese schwierige Mission übernehme. Das sei ein großes persönliches Opfer, auch für dessen Familie. In seiner jetzigen Position beim Oberkommando hat er eng mit unseren Truppen in Afghanistan zusammengearbeitet, aber auch mit dem Kongress und den Regierungen in Afghanistan und Pakistan. Petraeus ist, so fast alle Reaktionen, die optimale Besetzung. Er gilt als Diplomat und brillanter Stratege. Er hat die neue Afghanistan-Strategie schon im Irak erfolgreich getestet. Auch Obamas republikanische Widersacher begrüßten die Entscheidung für Petraeus. Wir glauben, es gibt keine qualifiziertere oder herausragendere Führungsperson als General Petraeus, um eine erfolgreiche Lösung im Afghanistan-Konflikt zu erreichen. Eine wichtige Grundlage dafür, Petraeus hat das Vertrauen der Truppe. Unsere Soldaten sind überzeugt, dass General Petraeus eine extrem begabte Person ist. Und Petraeus wird, das scheint sicher, keine Querelen mit Washington über die Medien austragen.
Das wirklich Explosive an diesem Rolling Stone-Artikel, der den dramatischen Führungswechsel auslöste, sind seine entlarvenden Einblicke in die wachsende Ernüchterung der US-Militärs. Die Taliban auf dem Vormarsch, die Kandahar-Offensive verschoben, die Karzai-Regierung kaum noch ein Partner. Und General Petraeus weiß, von seiner Mission in Afghanistan hängt vermutlich Obamas zweite Amtszeit ab.
Russlands Präsident Medvedev hat sich bei einem USA-Besuch im Silicon Valley über neueste Informationstechnologien informiert. Der Kreml-Chef plant in der Nähe von Moskau einen ähnlichen Wissenschaftsstandort. Später reiste Medvedev weiter nach Washington zu einem Treffen mit US-Präsident Obama. Beide Politiker wollen die Handelsbeziehungen ihrer Länder verbessern.
Ein Treffen im Zeichen neuer, bester US-russischer Beziehungen soll es sein, beteuern die Pressesprecher. Kein Krach zwischen den Großmächten, das klingt immer gut. Ankunft Medvedev im Weißen Haus. Nach Annäherungen bei Konfliktthemen von Abrüstung bis Iran soll sein Besuch nun die Wirtschaftsbeziehungen mit Amerika fördern. Zuvor war er deshalb in Kalifornien unterwegs. Ich möchte sehen, wie das Ganze funktioniert, sagt Medvedev auf einem Hightech-Rundgang. Danach schreibt er seine erste Twitter-Meldung. Auf Russisch. Hallo allerseits, dies ist meine erste Nachricht. So ein Innovationszentrum wie Silicon Valley wolle er nahe Moskau auch errichten, sagt er, und hofft auf Unterstützung. Das bringt, so der Gastredner in Stanford, enormes Wachstum. Die Ex-Minister Rice und Schulz sehen ihn schon kühn auf dem Weg aus dem Dunkel ins Licht. Während Gouverneur Schwarzenegger konkreter wird und zumindest eine neue Handelsdelegation zusagt. Einigkeit oder gar Stärke wollen Obama und sein Gast offenbar auch beim G20-Gipfel in Kanada zeigen. Ihr Treffen hier in Washington soll dies vorbereiten.
Dass sich beide Präsidenten hier so harmonisch präsentieren, liegt auch daran, dass es innenpolitisch beiden nutzt. Medvedev tritt hier als weltoffener Modernisierer auf. Obama verspricht neue Märkte für US-Firmen. Derzeit investieren diese in Russland weniger als Unternehmen aus Irland, Zypern oder Luxemburg. Raum dafür wäre also reichlich da.
Der monatelange Tarifkonflikt bei der Lufthansa ist beendet. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und das Unternehmen nahmen am Abend den Schlichterspruch des früheren Hamburger Bürgermeister Donani an. Laut Gewerkschaft sieht der Kompromiss eine Nullrunde bis März 2011 vor sowie eine Sicherung von Arbeitsplätzen.
In Frankreich haben landesweit mehr als 1 Million Menschen gegen die Rentenreformpläne der Regierung demonstriert. Diese will das Renteneintrittsalter von 60 auf 62 Jahre anheben. Ein entsprechendes Gesetz soll im Herbst ins Parlament eingebracht werden. Die Gewerkschaften hatten zu Arbeitsniederlegungen unter anderem bei der Bahn aufgerufen. Jede zweite Fernverbindung musste gestrichen werden. Auch der Flugverkehr war beeinträchtigt. Bei einem Zugunglück im spanischen Küstenort Castelldefels, südwestlich von Barcelona, sind 12 junge Menschen ums Leben gekommen, 14 wurden schwer verletzt. Die Jugendlichen wollten nach Augenzeugenberichten zu einer Mitsommernachtsparty an den Strand. Die Bahnunterführung sei überfüllt und eine Fußgängerbrücke gesperrt gewesen. Deshalb hätten viele Menschen versucht, die Gleise zu überqueren. Dabei wurden sie von einem durchfahrenden Schnellzug erfasst.
WM aus für Titelverteidiger Italien. Die Mannschaft verlor ihr letztes Gruppenspiel gegen die Slowakei mit 2:3. Der amtierende Weltmeister muss so schon nach der Vorrunde die Koffer packen.
Große Enttäuschung auch in Rom. Die italienischen Fußballfans können das Ausscheiden ihrer Mannschaft kaum fassen. Ein Minister der Regierung Berlusconi bezeichnete die italienische Niederlage so wörtlich als lachhafte Schande.
Erster in dieser Vorrundengruppe wurde die Mannschaft von Paraguay. Sie spielte heute gegen das Team aus Neuseeland 0:0. Auch die deutsche Mannschaft konnte sich mit dem gestrigen Sieg gegen Ghana den Einzug ins Achtelfinale sichern. Am Sonntag trifft sie nun auf England. Erneut hat das Team um Bundestrainer Löw allerdings Verletzungspech. So bleibt fraglich, ob Bastian Schweinsteiger rechtzeitig wieder fit wird. Im Fußball galt er als Feuerwehrmann für abstiegsbedrohte Clubs und als Motivationskünstler. Bundesliga-Trainer Jörg Berger, er ist gestern nach schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren gestorben. Der frühere DDR-Auswahltrainer kam 1979 in die Bundesrepublik. Er nutzte eine Jugoslawienreise seines Teams zur Flucht in den Westen. Hier feierte er seine größten Erfolge mit Eintracht Frankfurt und Schalke 04. Beide führte er auf Platz 3. Im vorigen Jahr erschien Bergers Biografie. Titel: Meine zwei Halbzeiten, ein Leben in Ost und West. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 25. Juni.
Morgen schwächelt das Sonnenhoch ein wenig und es gelangt feuchtere Atlantikluft nach Deutschland. Daher gestaltet sich das Wetter etwas wechselhafter. Am Wochenende gewinnt das Hoch aber wieder an Kraft und vor allem am Sonntag wird es verbreitet sonnig. Heute Nacht ist es teils locker bewölkt, teils klar. Von Nordwesten breiten sich später ein paar dichtere Wolkenfelder bis in die Mitte aus. Es bleibt aber wahrscheinlich trocken. Am Tag mal freundlich, mal wolkig und vor allem am Nachmittag gibt's mancherorts Schauer oder Gewitter, die Richtung Süden auch kräftig sein können. Dann frischt auch der Wind stark böig auf, sonst weht er schwach bis mäßig aus nordwestlicher Richtung. Heute Nacht 10 bis 15, im Süden 7 bis 9 Grad. Morgen an der Küste 18 bis 20, am Oberrhein bis 29 Grad. Am Samstag gibt's im Süden einen Wechsel aus Sonne und Wolken mit örtlichen Schauern und Gewittern. Im übrigen Land meist freundlich und trocken. Am Sonntag scheint bei bis zu 30 Grad verbreitet die Sonne. Am Montag muss im Westen wieder mit Schauern oder Gewittern gerechnet werden.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr heute mit Tom Buchow. Darin Frauen in Führungsetagen, warum die Politik jetzt die Quote will und Casting für die Moschee. Malaysia sucht Imame per Fernsehshow.